D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Stopp. Moment, halt, das geht so nicht. Anhalten, bitte anhalten. Hallo. So, heute, Moment, das tut mir leid, aber heute nicht. Nicht so. Nicht an diesem 19. Januar 2016. Das müssen wir anders machen. Die Musik nochmal bitte, aber heute muss ich es wirklich selber sagen.
D-Radio Wissen.
100 Stunden Film. Ja, wirklich. Heute Abend. Das ist ein besonderer Tag für uns, dieser Dienstag. In unserem kleinen, kuscheligen, gemütlichen D-Radio Wissen Film- und Serienmagazin. Es ist wirklich die 100. Sendung, eine Stunde Film. Da darf man schon mal die Fanfare auspacken und darf ein Gläschen Schaumwein oder den besonders gut abgestandenen Eierlikör aus der Esche Rustikal Anbauschrankwand holen und sich ein kleines bisschen gegenseitig zuprosten. Am 26. Februar 2014 hatten wir die allererste Sendung. Das war kurz vor der Oscarverleihung damals, bei der Matthew McConaughey und Jared Leto ihre beiden Goldjungs gekriegt haben für ihre super Darstellung in Dallas Buyers Club. Und heute, knapp 2 Jahre und 99 Sendungen weiter, also unsere kleine Jubiläumssendung zur 100. Kurz nach der diesjährigen Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen. Da sprechen wir heute Abend natürlich unter anderem auch drüber. Dann habe ich Anna Wollner losgeschickt, sich Sandra Bullock anzugucken, sowohl in ihrem neuen Film Die Wahlkämpferin, also Wahl jetzt in dem Fall mit H, es hat nichts mit Pott, Buckel, Grau, Blau oder Grind zu tun, sowohl in ihrem Film als auch in echt. Anna hat sie nämlich getroffen und bringt uns heute also beides mit, Bullock und den neuen Film. Außerdem gucken wir in Brooklyn rein, der startet auch diese Woche Donnerstag neu im Kino. Der hat Saoirse Ronan ihre erste Oscar-Nominierung eingebracht. Und damit kommen wir auch zu einem der wehmütigen Themen der Jubiläumssendung. Ist leider nicht alles nur schön und lustig heute. Wir schauen in Boulevard. Das ist nämlich der letzte Film, der jetzt rauskommen wird mit dem 2014 verstorbenen Robin Williams. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass ihr jetzt seit 100 Stunden Film zuhört und mitdiskutiert. Vorhang auf, Bühne frei, eine Stunde Film, die 100. Sendung.
D-Radio Wissen, eine Stunde Film.
Du wirst einen Abendkurs besuchen. Ich habe dich eingeschrieben. Für Buchführung am Brooklyn College. 3 Abende die Woche. Das Schulgeld fürs erste Semester habe ich schon bezahlt.
Wieso?
Wieso? Kein Dankeschön.
Entschuldigung, danke. Aber wieso?
Wir brauchen irische Mädchen in Brooklyn.
Ich wünschte nur, dass ich nicht mehr ein irisches Mädchen in Irland sein will.
Ich kann dir nur sagen, dass es vorbeigehen wird. Heimweh ist genau wie eine Krankheit. Irgendwann geht sie zu jemand anders.
So wie dem jungen Mädchen Eilish Lacey geht's vielen jungen Menschen in den Nachkriegsjahren, in diesem Fall den 50er Jahren in Irland. Es gibt einfach wenig Arbeit, die Arbeitslosigkeit ist extrem hoch und dadurch wandern viele Menschen aus ins damals wirklich gelobte Land nach Amerika. Eilish auch, sie geht direkt nach Brooklyn, also nach New York von Irland aus, verlässt ihre Mutter und ihre Schwester, die beide daheim in Irland bleiben, um dort in Amerika das große Glück zu suchen. Ihr habt schon gehört gerade eben, es hat viel mit Heimweh zu tun in dieser Geschichte, in diesem Film, der auch genauso heißt wie der New Yorker Stadtteil Brooklyn. Und damit sind wir bei der ersten Film-Neuvorstellung von dieser Woche. Ein Film, der am Donnerstag anläuft und der Hauptdarstellerin, der Frau, die diese Eilish Lacey spielt, gerade eine Oscar-Nominierung eingebracht hat. Saoirse Ronan heißt die junge Frau. Tolle Schauspielerin, habt ihr vielleicht in anderen Filmen schon gesehen, wie zum Beispiel in Wer ist Hannah? Da hat sie so eine junge, von ihrem Vater ausgebildete Killerin gespielt. Ganz guter Film gewesen. Saoirse Ronan, also jetzt auch nominiert für einen Oscar für diesen Film hier. Sie geht von Irland nach Brooklyn, arbeitet dort nebenbei in einem Kaufhaus, soll aber diese Ausbildung machen, die ihr ein Pfarrer verschafft hat. Das ist so ein Typ, der hat Beziehungen zwischen Irland und Brooklyn und hilft tatsächlich vor allem jungen Mädchen, die gerne den Schritt wagen wollen von Irland nach Amerika, um dort in Jobs reinzukommen. Und Eilish landet dann, ganz interessant, in so einem Haus bei einer Hauswirtin, in deren Haus mehrere junge Mädchen leben. Das ist ein bisschen wie so eine WG, würde man heute sagen. Damals war das alles noch ein bisschen steifer in den 50er Jahren. Und auch die Themen bei Tisch mit dieser sehr strengen Hausmutter waren noch ein bisschen andere.
Eilish, wenn ich dich so ansehe, du hast fettige Haut. Hab ich recht? Was tust du dagegen?
Ich wasche sie, Mrs. Keogh, mit Seife.
Dafür musst du dich nicht schämen. Seife war gut genug für unseren Herrn, meine ich.
Und welche Marke hat er verwendet, Miss McAdam? Hat die Bibel Ihnen das verraten?
Unser Herr war immerhin ein Mann. Fettige Haut störte ihn nicht.
Meine Damen, keine weiteren Gespräche über die Haut unseres Herrn beim Essen, bitte.
So, war das damals? Da wurde nicht schlecht über den Herrn geredet und schon gar nicht über dessen möglicherweise fettige oder nicht fettige Haut. Dieser Haushalt ist aber trotz der Strenge irgendwie auch sehr lustig. Die Mädels untereinander haben schon Spaß, man hilft sich gegenseitig, alle haben dieses Heimwehproblem und für Eilish ändert sich alles, als sie dann einen jungen Italiener kennenlernt.
Isst du gern Italienisch?
Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie gegessen.
Ist das beste Essen der Welt.
Wieso sollte ich es dann nicht gern essen?
Du bist in guter Stimmung, hä?
Ja. Wieso?
Es ist schön, wenn du so bist. Können wir uns diese Woche einen Film ansehen, wenn du abends keine Vorlesung hast?
Ich sage für 2 Filme zu.
Echt?
Ja. Auch wenn das erste Rendezvous ein Reinfall wird, kriegst du eine zweite Chance.
Ihr hört direkt raus, dass Eilish das Gegenteil ist eines vielleicht dummen kleinen Mädchens. Die ist wirklich sehr, sehr schlau und genau das gefällt dem italienischstämmigen Klempner Toni ganz besonders an ihr. Die beiden freunden sich an, werden ein Liebespaar und das hilft Eilish natürlich unheimlich dabei, mehr und mehr ihre Sehnsucht nach Hause und dieses Heimweh abzubauen, bis es dann zu einem tragischen Zwischenfall in Irland kommt, weswegen Eilish zurück in die Heimat muss und dann vor dem großen Problem steht. Bleibt sie hier oder geht sie wieder zurück nach Amerika, nach New York, nach Brooklyn, zu Toni, in den sie verliebt ist und mit dem sie eigentlich ein neues Leben anfangen wollte? Es ist ein Film, der relativ vor sich hin plätschert wie ein ruhiger Fluss. Eine Zeit lang ist das ganz nett, allerdings habe ich mich dann dabei ertappt, wie ich doch angefangen habe, darauf zu warten, dass mal wirklich etwas Bahnbrechendes passiert. Selbst dieser Schicksalsschlag in der Heimat sorgt nicht für eine wirkliche Wendung im Film. Das wäre so der Punkt gewesen, an dem man hätte ansetzen können, um wirklich diese junge Frau Eilish in eine wahnsinnige Krise zu werfen. Stattdessen ist es letzten Endes, muss ich leider so sagen, doch nur eher ein Krieselchen. Es ist kein schlechter Film, Brooklyn, er ist durchaus sehenswert, allerdings habe ich, und auch das muss ich so deutlich sagen, die Oscar-Nominierung von Saoirse Ronan nicht wirklich verstanden. Sie spielt diese junge Frau gut, das ist gar keine Frage, aber Schauspielerinnen, die eine Rolle gut spielen, gibt es wirklich Tausende und ich habe hier nichts Herausragendes finden können, ich habe nichts Außergewöhnliches gesehen, dass ich gesagt hätte, oh wow, das ist wirklich also eine Charakterfarbe, die ist so schwer zu spielen, das ist so schwer glaubhaft rüberzubringen, das hat wirklich einen Oscar verdient. Nein, wir sehen hier eine junge Frau, die aus ihrer Heimat ins ferne Amerika geht in den 50er Jahren, die Heimweh hat, was ganz normal ist, die sich dann langsam an ihr neues Leben gewöhnt, was normal ist, die sich in jemanden verliebt, dadurch ihr Heimweh noch besser abbauen kann, was normal ist und die dann mit einem Schicksalsschlag in der Heimat umgehen muss, was auch Tausende von Menschen müssen. Ein Schicksalsschlag, der sie, wie gesagt, am Ende nicht mal vor die ultimative böse Wahl stellt, sondern auch diesen Schicksalsschlag relativ gelassen nehmen kann. So, lässt mich ein bisschen Fragen zurück. Ich bin mir relativ sicher, dass Saoirse Ronan für diese Rolle keinen Oscar gewinnen wird am 28. Februar. Nichtsdestotrotz ist es, das muss man sagen, eine ganz schöne Liebesgeschichte. Und wenn ihr im Kino nicht permanent die große Aufregung und das große Drama und das große Theater braucht, dann könnt ihr euch diesen Film hin und wieder mal angucken. Wenn ihr allerdings aufgrund der Oscar-Nominierung jetzt was wahnsinnig Gutes, was Herausragendes erwartet, dann könnt ihr euch Brooklyn im Kino tatsächlich schenken diese Woche.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ihr hört die 100. Sendung Eine Stunde Film bei D Radio Wissen heute Abend. Und als wir vor knapp 2 Jahren in der allerersten Sendung über die bevorstehende Oscarverleihung gesprochen haben, da war ein Film der ganz große Favorit. Gravity, dieses abgefahrene Weltraumspektakel von Alfonso Cuarón, war ein Film mit nur 2 Schauspielern, Sandra Bullock und George Clooney. Und genau diese 2 kommen jetzt diese Woche wieder ins Kino. Clooney hat den Film produziert und Bullock spielt die Hauptrolle in Die Wahlkämpferin. Anna Wollner hat sich den Film angeguckt und Sandra Bullock für uns getroffen.
Es ist ein Präsidentenwahlkampf in Südamerika. Instabile Demokratie, Wirtschaft richtig in Schwierigkeiten. Unser Kandidat ist angeblich arrogant und hat keine Ahnung vom Leben der Menschen.
Wie weit liegt ihr zurück?
28 Punkte.
28 Punkte hinter dem Konkurrenten. Das ist viel, aber kein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem nicht, wenn man Jane Bowden als Wahlkampfmanagerin im Team hat. Die Frau ist eine geniale Strategin, eine Meisterin ihres Faches, der keine Aufgabe zu schwierig ist, kein Präsidentschaftskandidat zu verwegen und kein Mittel zu unlauter.
Wir machen etwas mit Rivera, das kein Politiker gern mit sich machen lässt.
Wir werden ihn nämlich definieren. Und zwar mit folgender Angriffstaktik. Er ist ein Gauner, er ist korrupt, unerfahren und er lügt. Wir rufen jeden Tag die ganz dicken Fische an. El Diario La Razón La Prensa. Und füttern sie konstant mit neuen Informationen zu Rivera. Wir googeln jedes Zitat von ihm, jede Person, die er kennt, jede Stimme, die er je abgegeben hat. Und wir suchen nach Möglichkeiten, das dann gegen ihn zu verwenden.
Sandra Bullock als knallharte Frau, die aus dem Ruhestand zurückkommt und noch einmal das Politgeschäft kräftig aufmischen will, überzeugt dabei vor allem durch ihre Gefühllosigkeit und Härte. Die 51-jährige Schauspielerin war vor allem an dem Blick hinter den Vorhang interessiert.
It is about big business and how we as a people are easily manipulated or advertised to in order to sway opinion. But the nice thing now, I think, is that with the access that the media has or technology has, we as a people are now shown, you can't really hide behind it like you used to be able to. So I think it's sort of showing, we're shedding a light on a small slice of that world, and that happens to be politics. But I think it definitely represents where we are as a culture and where we need to sort of take ownership back and start looking at things for what they are rather than what we're being sold.
Hingenommen hat sie dann doch eine Sache. Auf Wahlkampftour fährt sie mit ihrem Team und dem Präsidenten durchs Land. In einer Szene liefert sie sich ein Busrennen mit dem ärgsten Konkurrenten. Mit hoher Geschwindigkeit fährt der Bus eine enge Serpentinenstraße entlang. Bullock entblößt im entscheidenden Überholmanöver ihren Allerwertesten und hält ihn aus dem Fenster.
Wie geht's dir? 6 Punkte! 6 Punkte abwärts!
Sandra Bullock also unterwegs im Bus. Moment, da war doch mal was.
If the bus had been moving when we were on it, that would have been great. We were in an airplane hangar in Puerto Rico. It was 100 degrees. There was green screen. It was a completely different experience than Speed, but it felt like home. Yes, I felt like I was back to where I began. I do bus like nobody else.
Spaß beiseite, das nur als kleine Anekdote am Rande. Denn eigentlich ist Die Wahlkämpferin ein ernster Film, heißt im Original Our Brand is Crisis und basiert auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm von 2005. Regisseur David Gordon Green hat hier mit seinem Produzentengespann um George Clooney nur ein wesentliches Detail verändert. Die Figur ist angelehnt an Bill Clintons Wahlkampfmanager James Cavill. Eigentlich wollte George Clooney selbst die Hauptrolle übernehmen, wurde aber durch Sandra Bullock ersetzt, die sich darüber gefreut hat. Denn eine starke Frauenhauptfigur ist dann doch eher selten.
There's so much talk of that right now. And it's getting heightened, which makes me very happy. What I'd like to comment on is the fact that I was able to say, would you be willing to take a role that was written and that you guys have cherished and worked on for a long time and developed a long time and change it to a female? And there was not a lot of hesitation. The only hesitation was, can the writer do it? So that hopefully shows a shift in the climate for women in film. We still have some climbing to do.
Dass dieser Geschlechterwechsel überhaupt geklappt hat, hat sie unter anderem ihrem besten Kumpel George Clooney zu verdanken. Denn die beiden verbindet eine jahrzehntelange Freundschaft.
George and I have known each other since long before we actually had jobs in this business. Literally out of college. A couple years out of college. So we've seen each other through many facets and stages of life, and this is just another one of those facets and stages. And the nice thing is that we still like each other at the end of it. We still admire each other. At least I hope that's the case from them to me. But it's nice, and the challenges, there aren't any, because we disagree well. We disagree, and We fight fair.
Yeah.
So that's a nice thing after all these years to be able to still say. And not a lot of people can say that.
Bei so viel Liebe füreinander ist es fast schon Nebensache, dass der Film in Amerika gefloppt ist. Und auch bei uns wird er es schwer haben, denn Die Wahlkämpferin ist zwar ein bissig böser Blick hinter die Kulissen der Politik, stolpert aber am Ende über seine eigene Emotionalität und verliert rasant an Fahrt. Schade eigentlich.
Du tust gern so, als wärst du keine von uns. Wenn man zu lange gegen Monster kämpft, wird man ein Monster.
Vielen Dank, Anna Wollner. Und der Film, Die Wahlkämpferin, wenn ihr ihn sehen wollt, ab übermorgen im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es gibt ja allen Ernstes Menschen, die sagen, na super, wenn irgend so ein Promi stirbt, dann wird überall ein Riesenfass aufgemacht. Aber wenn meine Oma stirbt, interessiert's keine Sau. Das ist natürlich extrem dumm und hat nicht im geringsten was mit irgendeiner Gerechtigkeit oder dem Wert eines Menschen zu tun, sondern vielleicht dann eher damit, dass wir die Oma eben nicht aus zahlreichen tollen Kinofilmen kennen, mit denen wir Erinnerungen verbinden, vielleicht ein Date, das in dem Film stattgefunden hat, dementsprechenden, oder vielleicht verbinden wir es mit einem tollen Abend mit Freunden im Kino oder zu Hause vom Fernseher. Und daher ist es natürlich völlig okay, sowas wie Betroffenheit oder tatsächlich auch Traurigkeit zu fühlen, wenn ein sogenannter Promi gestorben ist, den man vielleicht gar nicht mal persönlich gekannt hat. Genau das ist letzte Woche leider wieder für viele Fans auf der ganzen Welt passiert. Ihr habt das mitbekommen. Der große, tolle britische Schauspieler Alan Rickman ist an Krebs gestorben, 69 Jahre alt. Und für viele kam das völlig unerwartet, weil von der Krankheit wohl tatsächlich nur Familie und ganz enge Freunde wussten. Rickman, der vor allem die fiesen Typen so exzellent drauf hatte, den Sheriff von Nottingham in Robin Hood, damals mit Kevin Costner, Bösewicht Hans Gruber in Die Hard oder auch den Chef und Liebhaber von Heike Makatsch in Tatsächlich Liebe. Und ganz klar, der für alle Zeit natürlich er hier sein wird. Professor Severus Snape aus Harry Potter.
Du hast die Kühnheit, meine eigenen Zaubersprüche gegen mich einzusetzen, Potter? Ja. Ich bin der Halbblutprinz.
Wahnsinn, wie Alan Rickman mit nur einem einzigen Wort, nämlich Potter, so viel sagen konnte. Großer Schauspieler, nicht nur im Film, vor allem auch wirklich ein Theater-Maniac ist er gewesen, hat immer wieder am Broadway gespielt, dort auch Regie geführt. Und ich bin sehr froh, dass ich ihn letztes Jahr noch kennenlernen durfte, als er mit seinem Film Die Gärtnerin von Versailles unterwegs war. Da hatte er Regie geführt und neben Kate Winslet auch selbst mitgespielt. Ich habe ihn damals, und das ist gerade erst ein Dreivierteljahr her, unter anderem gefragt, ob ihn dieses ewige mit Professor Snape in Verbindung gebracht werden eigentlich auch zwischendurch mal irgendwie nerven würde. Und wenn ich mir jetzt heute die Antwort anhöre, dann ist das schon heftig, was er mir da gesagt hat.
I'm sure that any actor of a certain age gets tied to something, or you know, you're invading people's imaginations. So, and some of those films are sort of iconic to people. Depends at what point you encountered that audience, I guess. It's good to be remembered at all.
It's good to be remembered at all. Alan Rickman wird mit absoluter Sicherheit nicht vergessen werden, nicht solange es Menschen gibt, die Filme lieben. In über 60 hat er mitgespielt in seiner Karriere. Das Internet ist seit Donnerstag fast geplatzt vor Postings von Fans als auch Schauspielkollegen, Twitter, Facebook, Instagram. Überall wurde Abschied genommen. Ein von Herzen kommendes Expecto Patronum, lieber Alan Rickman, auch von uns, von Eine Stunde Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film, die 100. Sendung heute Abend. Ich schwöre euch, ich werde euch bis zum Ende der Sendung damit heute Abend auf den Sack gehen. Kleines bisschen stolz sind wir hier nämlich dann tatsächlich doch schon, geben wir gerne zu. Zum 100. Mal Eine Stunde Film. Ich bin Tom Westerholt und hier kommt Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen.
Film News.
Reboot mit Freaks und Außenseitern? Wenn Hollywoods Komödien-Experte Judd Apatow das gelingt, dann wäre das ein Hammer. Er versucht gerade, die Serie Freaks and Geeks neu an den Start zu bringen in Originalbesetzung. Denn auch wenn es die Serie von 1999 nur auf eine Staffel gebracht hat und nicht besonders erfolgreich war, ihre Darsteller wurden es über die Jahre absolut. Jason Segel als Marshall in How I Met Your Mother, James Franco als Harry Osborn in den Spider-Man-Filmen und Seth Rogen durch seine erfolgreichen Komödien der vergangenen Jahre. Serienremakes liegen gerade im Trend. Mit Fuller House oder Wet Hot American Summer gibt es bereits erste. Und auch die Stars sollen nicht abgeneigt sein. Franco und Rogen haben zuletzt immer wieder zusammengearbeitet, unter anderem in der Komödie Das Interview. Zurzeit wird verhandelt, ob es die Freaks und Außenseiter wirklich noch einmal zusammen versuchen wollen. Gute Nachrichten auch aus Hell's Kitchen. Nein, kein Reboot, einfach eine beschlossene Fortsetzung dürfte die Fans der neuen Marvel-Serien freuen. Nicht nur Daredevil geht in eine zweite Runde, auch Jessica Jones bekommt eine zweite Staffel. Die rotzige Detektivin mit den Überkräften aus Hell's Kitchen, gespielt von Kristen Ritter, soll sogar noch 2016 fertiggestellt und dann auf Netflix angeboten werden können. Es muss wohl alles eher schnell gehen. Denn damit nicht genug, die erste Staffel des dritten Superhelden, Luke Cage, die ist auch schon fertig im Kasten. Der Freund und Teilzeitlover von Jessica Jones wurde ja bereits in deren Serie eingeführt. Fehlt nur noch der letzte der angekündigten vier Marvel-Serienhelden, Iron Fist, und dann die Zusammenführung aller vier Helden in einer gemeinsamen Serie. Der Heldenwahn geht also ungebrochen weiter. Dick und Doof Besetzung steht. Noch eine Vollzugsmeldung, auf die wir ziemlich lange warten mussten. Genau genommen, seit bekannt geworden war, dass Dick und Doof alias Stan Laurel und Oliver Hardy zurück ins Kino kommen sollen. Nicht in Form der alten bekannten Sketche, sondern als Biopic. Es soll die letzte Tour der beiden weltberühmten Komiker 1953 zeigen. Also zu einer Zeit, in der beide schon alt und längst nicht mehr so erfolgreich waren. Oliver Hardy wird darin nun von Komödienstar John C. Reilly gespielt. Die Rolle des schmalen Stan Laurel übernimmt der irische Star-Comedian Steve Coogan, der auch am Drehbuch mitschreibt. Der Drehstart soll nun, nachdem die Personalien geklärt sind, in Kürze erfolgen. Ein Termin für einen Kinostart gibt es aber noch nicht.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Es ist Dienstagabend und deswegen hört ihr logischerweise eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Von dem großen, tollen Schauspieler Alan Rickman, der vergangene Woche mit 69 Jahren an Krebs gestorben ist, haben wir uns heute Abend nochmal verabschiedet. Und jetzt schauen wir zurück auf einen, der 2014 auch leider viel zu früh gestorben ist, Robin Williams. Und das aus gegebenem Anlass, denn diese Woche, in zwei Tagen, also übermorgen, kommt der letzte Film mit ihm in die Kinos.
Eines Abends fuhr ich durch eine Straße. Eine Straße, die ich nicht kannte.
Hey, willst du mich mitnehmen?
Wie bitte?
Ich habe gefragt, ob du mich mitnehmen willst.
Gern. Ich weiß nicht mal, wie sie heißen.
Leo.
Ich bin Nolan.
Boulevard heißt dieser Film, in dem Robin Williams den Bankangestellten Nolan Mack spielt. Ein Typ, der ein eigentlich ganz zufriedenstellendes, ganz normales Leben führt. Der Job bei der Bank läuft ganz gut. Seine Ehe, naja gut, ist über die Jahre vielleicht ein bisschen eingeschlafen, aber er hält sie wenigstens für glücklich, bis genau das hier passiert. Er eines Abends mit seinem Auto eine Straße runterfährt, in der er noch nie war. Und er den jungen Prostituierten Leo kennenlernt. Auf den ersten Blick findet er diesen jungen Mann irgendwie interessant und ganz nett und nimmt ihn tatsächlich ein Stück in seinem Auto mit. Aber nach etwas Zeit und nach dem ein oder anderen Treffen stellt Nolan fest, dass etwas ganz Unerwartetes mit ihm passiert. Er verliebt sich in diesen jungen Stricher. Das wirft natürlich sein ganzes Leben aus der Bahn. Er muss irgendwie und irgendwann seiner Frau davon erzählen.
Wir haben getrennte Betten, getrennte Leben, getrennte Zimmer. Wieso? Ich habe versucht, dich anzurufen in der Bank.
Ich liebe dich, Joy. Das war nie gelogen. Es wird nur Zeit, dass wir in der Wirklichkeit ankommen.
Nolan ist fast 60 Jahre alt und fasst jetzt tatsächlich den Entschluss, sein Leben nochmal komplett umzukrempeln und sich auf dieses Abenteuer einzulassen, auf diese Liebe zu diesem jüngeren Mann, der Probleme hat. Das kann man sich logischerweise denken. Ein junger Stricher, der tierische Probleme bekommt mit seinem Zuhälter. Und da steht auf der einen Seite also dieses chaotische junge Leben dieses Mannes, der überhaupt gar nicht genau weiß, was er mit diesem völlig anderen, auch deutlich älteren Nolan anfangen soll. Aber irgendwie passiert was zwischen den beiden und das auf so eine feinfühlige Art und Weise, dass es der Film ist diese Woche, bei dem man im Kino sitzt und mehrfach Tränen im Auge hat. Also zum einen vor Rührung, wie dieser ältere, ganz normale Typ versucht, sein Leben dem anzupassen, was er als seinen eigentlichen Traum
fast schon zu spät, wie er selbst sagt, herausfindet. Und auf der anderen Seite, weil wir halt wirklich einfach wissen, dass das jetzt der letzte nochmal neue Film ist, den wir mit Robin Williams jemals sehen werden. Das ist der letzte Film, den er gedreht hat, der jetzt am Donnerstag rauskommt. Zwischendurch gab es die ein oder andere Szene, sage ich auch gern dazu, wo es mir ein bisschen schon zu melancholisch wurde, wo ich gedacht habe, ein paar weniger Geigen im Hintergrund würden es jetzt auch tun. Nichtsdestotrotz, aus den bereits genannten Gründen ist es ein Film, der sich auf jeden Fall lohnt, am Donnerstag anzuschauen und für den ich zum Beispiel deutlich mehr als bei Brooklyn euch empfehlen würde, wenn es nur zur Sicherheit ist, ein kleines Päckchen Taschentücher mitzunehmen. Also Boulevard heißt er, letzter Film mit Robin Williams, ab Donnerstag neu im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Weil die Sendung für heute Abend gleich vorbei ist, nutze ich diese Gelegenheit gerne noch einmal, um zu sagen, es ist die 100. Sendung Eine Stunde Film gewesen. Ihr könnt den Stolz in meiner Stimme gerne raushören. Er ist durchaus vorhanden. Freue mich, dass wir es so lange miteinander ausgehalten haben und hoffentlich es auch die nächsten 100 Sendungen noch weiter miteinander aushalten werden. Zum Schluss für heute werfen wir noch zwei Blicke ins Fernsehen. Zum einen, natürlich klar, müssen wir kurz erwähnen, die gerade stattgefunden habenden Oscar-Nominierungsbekanntgaben. Zwei Filme haben sich definitiv hervorgetan als Favoriten, so wird es ja gerne genannt. The Revenant, der Rückkehrer mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, 12-mal nominiert in diesem Jahr. Und Mad Max Fury Road, das ja, Remake des Klassikers, des Wüsten-Action-Klassikers Mad Max mit 10 Nominierungen, danach der Marsianer mit 7 und dann kommt der Rest quasi unten drunter mit den übrigen Nominierungen. Ich möchte mich jetzt noch auf keinen Fall festlegen, wer da möglicherweise für bester Film in Frage kommen würde. Allerdings würde ich mich zum Beispiel bei beste Regie bei den Nominierungen tatsächlich sehr für George Miller freuen, der Mad Max Fury Road gemacht hat, der aber auch schon die Original-Mad Max-Filme gemacht hat, sich jetzt wieder dran gesetzt hat, seine eigene Legende sozusagen gerebootet hat und das so fantastisch gemacht hat, dass mich das sehr freuen würde. Beim besten Hauptdarsteller, um die Kategorien einmal kurz mit euch durchzugehen, ist Leonardo DiCaprio, müssen wir so sagen, jetzt in der Pole Position. Die anderen Nominierten, unter anderem Bryan Cranston, kennt ihr aus Breaking Bad, für den Thriller Trumbo, oder Matt Damon, der Marsianer, Michael Fassbender für Steve Jobs, Eddie Redmayne, The Danish Girl. Alle natürlich super Schauspieler, aber da sticht DiCaprio jetzt schon raus, müssen wir sagen. Beste Hauptdarstellerin finde ich ganz schwierig, waren auch merkwürdige Nominierungen für mich. Cate Blanchett, schon wieder nominiert für Carol. Jennifer Lawrence, schon wieder nominiert für Joy. Die beiden, glaube ich, werden erstmal zumindest für diese Rollen keine Oscars kriegen. Die haben sie gerade innerhalb der letzten Jahre abgeräumt. Für ganz ähnliche Rollen auch noch, das glaube ich nicht. Brie Larson, Hauptdarstellerin in Room, habe ich noch nicht gesehen, den Film. Saoirse Ronan für Brooklyn, habe ich vorhin schon gesagt, wird meiner Ansicht nach keinen Oscar kriegen. Bleibt also eigentlich nur Charlotte Rampling über für 45 Years. Und eine Kategorie, auf die ich zumindest heute schon mal kurz zu sprechen kommen möchte, bester Nebendarsteller. Das ist für mich dieses Jahr die am schwierigsten zu prognostizierende Kategorie überhaupt, denn da sind nominiert Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed, Rocky's Legacy. Wahnsinnig schwer. Könnte es verstehen, wenn Christian Bale ihn kriegen würde, den Oscar. Würde mich genauso aber für Tom Hardy freuen und vor allem gebe ich gerne zu, für Sylvester Stallone. Entschuldigung, was wäre das denn bitte für eine geile Hollywood-Geschichte, oder? 39 Jahre nach Rocky 1, dem Film, der ihm überhaupt diese ganze Hollywood-Nummer erst ermöglicht hat. Wenn er da jetzt 39 Jahre später wirklich seinen persönlich ersten Oscar für kriegen würde als bester Nebendarsteller, das wäre schon, dann wäre es nicht Rockys Legacy, dann wäre es wirklich Stallones Legacy. Warten wir ab, wenn es auf die Oscars zugeht am 28.02. reden wir natürlich auch da vorher noch ein bisschen ausführlicher drüber. Der zweite Blick Richtung Fernsehen hatte ich gesagt, wir haben vor einiger Zeit schon mal kurz über die neue Fernsehserie Zoo gesprochen, Zoo auf Deutsch. Da hatte ich noch relativ vorsichtig gesagt, na, erstmal reingucken, bin ich mir nicht ganz sicher. Tiere, die von den Menschen unseren Planeten zurückerobern wollen, also beispielsweise Wildtiere, die immer mehr Menschen angreifen, aber auch Haustiere. Tiere, Hunde, Doggen, Rottweiler, die sich plötzlich gegen ihre Herrchen und Frauchen wenden. Das klang für mich erstmal nach, ne, ich weiß nicht, hätte auch mächtig in die Hose gehen können. Ich habe jetzt die ersten paar Folgen gesehen. Seit letzter Woche läuft die Serie bei uns in Deutschland im Free TV ProSieben, diesem komischen Sender. Ich habe es gerade sehr deutlich gesagt, welcher es ist. Da könnt ihr euch das im Free TV angucken. Ich habe die ersten Folgen gesehen und muss sagen, Sue ist wirklich, scheint spannend zu sein. Die ersten Folgen haben mir gut gefallen. Die Charaktere, die wir kennenlernen, sind sehr spannend. Diese ersten Übergriffe von Tieren auf Menschen sind wirklich ganz cool gefilmt worden. Man erwartet so jeden Augenblick, dass diese große Rachewelle der Tiere gegen die Menschen so richtig ins Rollen kommt. Das ist bisher noch nicht passiert, wird aber mit Sicherheit passieren. Also insofern kann ich aus Zoo aktuell im Fernsehen durchaus einen Tipp machen, auch wenn die Serie leider beim falschen Sender läuft. Es gab nebenbei, das fand ich noch ganz interessant, einen ziemlichen Aufruhr von der Tierschutzorganisation PETA, die nämlich dem Fernsehsender CBS vorgeworfen haben, echte Wildtiere für die Dreharbeiten benutzt zu haben, obwohl der Sender den Tierschützern im Vorfeld das Gegenteil versprochen haben soll. Also da kann sich eventuell auch noch das ein oder andere tun. Wir werden das weiter im Auge behalten. Grundsätzlich, die Serie an sich kriegt von mir aber erstmal einen vorsichtigen Empfehlungsstempel. Das war's nur wirklich für heute. Ich bedanke mich bei euch für 100 Mal Zuhören in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Nächsten Dienstag hören wir uns gerne wieder, 20 Uhr zur 101. Sendung. Schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Tom Westerholt ist raus für heute. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.